Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hastudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 26. Februar 2024, gleich dem 7. Iswan 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe in Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Anführer der Terrorgruppe Jaisha Zolm getötet. Hochrangiger Geheimdienstchef der Ukraine weist Nachricht über Export von iranischen Raketen nach Russland zurück. Pentagon, USA und Großbritannien haben 18 Ziele im Jemen angegriffen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Anführer der Terrorgruppe Jaisha Zolm getötet. Der Anführer der Terrorgruppe Jaisha Zolm wurde bei einem Angriff iranischer Sicherheitskräfte getötet. Ismail Shahbakhsh, einer der Anführer der Terrorgruppe Jaisha Zolm und Haupttäter der jüngsten Terroranschläge im Südosten Irans, wurde zusammen mit mehreren seiner Gefährten bei einem bewaffneten Konflikt mit iranischen Sicherheitskräften getötet. In der schwarzen Akte der Terrorgruppe Jaisha Zolm stehen viele Verbrechen gegen die Sicherheitskräfte Irans und das unschuldige belutschische Volk. Iranische Sicherheitskräfte verhafteten außerdem den bekannten Terroristen Akram Lahori in der Provinz Hormuzgan und einen weiteren Terroristen dieser konterrevolutionären Gruppe in der Stadt Sarpol Sahab in der Provinz Kermanschah. Hochrangiger Geheimdienstchef der Ukraine weist Nachricht über Export von iranischen Raketen nach Russland zurück. Am Sonntag am Rande der Versammlung Ukraine im Jahr 2024 in Kiew wies der Leiter der Geheimdienstabteilung des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Kirilo Budanov, die Nachricht zurück, dass ballistische Raketen von Iran nach Russland geschickt wurden. Laut dem Bericht der Nachrichtenseite RBC Ukraine dementierte Budanov die Nachricht über die Lieferung ballistischer iranischer Raketen an Russland und sagte, es befinden sich keine iranischen Raketen im Besitz Russlands. Alle diese Nachrichten sind falsch. Er sagte, dass Russland mehrere von Nordkorea erhaltene Raketen gegen die Ukraine abgeschossen habe und fügte hinzu, aber es ist nicht wahr zu sagen, dass der Einsatz koreanischer Raketen weit verbreitet war. Zuvor hatte Reuters in einem Bericht unter Berufung auf sachkundige Quellen behauptet, Iran habe 1400 ballistische Boden-Boden-Raketen nach Russland exportiert. Auch der Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen dementierte diese Nachricht vor wenigen Tagen und erklärte, obwohl es keine rechtlichen Beschränkungen für den Verkauf ballistischer Raketen gibt, ist Iran basierend auf der Einhaltung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen moralisch verpflichtet, während des Russland-Ukraine-Konflikts auf Waffengeschäfte zu verzichten, um den Krieg nicht anzuheizen. Pentagon, USA und Großbritannien haben 18 Ziele im Jemen angegriffen. Das Pentagon gab bekannt, dass amerikanische und britische Streitkräfte mit Unterstützung von 6 anderen Ländern am Samstagabend 18 Ziele in 8 Regionen des Jemen angegriffen haben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP teilten die USA, Großbritannien, Australien, Bahrain, Kanada, Dänemark, die Niederlande und Neuseeland in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass sich die notwendigen und angemessenen Angriffe gezielt gegen 18 Houthi-Ziele in 8 Regionen im Jemen gerichtet hätten. Dieser Erklärung zufolge wurden bei diesen militärischen Operationen unterirdische Waffenlager, Raketenlager, Drohnen, Luftverteidigungssysteme, Radargeräte und ein Hubschrauber angegriffen. Das iranische Außenministerium verurteilte die groß angelegten militärischen Angriffe der USA und Großbritanniens auf den Jemen und betonte, solche willkürlichen und abenteuerlichen Angriffe stehen außerhalb der international anerkannten Regeln und Prinzipien und verletzten die Souveränität und territoriale Integrität des Jemen. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte am Sonntag, Amerika und England haben erneut bewiesen, dass sie die Kriegsverbrechen und den Völkermord des zionistischen Regimes im Gazastreifen und im Westjordanland voll und ganz unterstützten. Um die Sicherheit dieses Regimes zu gewährleisten, verstoßen sie gegen alle moralischen und humanitären Grundsätze sowie gegen internationale Gesetze und Vorschriften und die Charta der Vereinten Nationen. Er fuhr fort, mit solchen Angriffen versuchen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, die Spannungen und Krisen in der Region zu verschärfen, die öffentliche Meinung von den Kriegsverbrechen des zionistischen Regimes abzulenken und eine Gelegenheit für die Fortsetzung der Kriegsverbrechen dieses Regimes zu schaffen. Die Angriffe der USA und Englands werden durchgeführt, nachdem die jemenitische Armee zur Unterstützung des Widerstands des palästinensischen Volkes im Gazastreifen mehrere zionistische Schiffe oder Schiffe mit Gütern angegriffen hatte, die in den letzten Wochen in Richtung der besetzten Gebiete im Gazastreifen und der Meerenge Bab el-Mandab unterwegs waren. Abdus Salam. Jemen hat das Recht, auf Angriffe der USA und Englands zu reagieren. Der Sprecher des Verhandlungsteams der nationalen Heilsregierung des Jemen sagte, der Jemen hat das volle Recht, auf die anhaltenden Angriffe der Vereinigten Staaten und England zu reagieren. Mohammed Abdus Salam fügte am Sonntag in Sana'a hinzu, die Bombardierung jemenitischen Bodens durch die Vereinigten Staaten und England erfolgt im Rahmen ihrer gescheiterten und fruchtlosen Bemühungen, die Unterstützung des palästinensischen Volkes und der Bewohner von Gaza zu verhindern. Er betonte erneut die feste Position Jemens, die Durchfahrt von Schiffen des zionistischen Regimes oder von Schiffen, die sich in Richtung der Häfen im besetzten Palästina bewegen, zu verhindern. Auch Mohammed Nasser al-Attafi, der Verteidigungsminister der nationalen Heilsregierung des Jemen, sagte, Amerika, England und das zionistische Regime sollten wissen, dass der Anspruch auf Vormundschaft über die Meere nicht länger akzeptabel ist. Er erklärte, solange Amerika den Forderungen des Zionismus unterworfen ist, sind Washingtons Forderungen und Gleichungen für den Jemen nicht wichtig. Washington kündigt Vereinbarung zwischen zionistischem Regime und vermittelnden Parteien für vorübergehenden Waffenstillstand in Gaza an. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, gab in einem Interview mit CNN am Sonntagabend Ortszeit eine Vereinbarung zwischen dem israelischen Regime und den vermittelnden Parteien bekannt, im Austausch für die Freilassung von israelischen Gefangenen einen vorübergehenden Waffenstillstand im Gazastreifen zu schließen und sagte, diese Verhandlungen dauern noch an. Sullivan wies darauf hin, dass die Unterhändler des israelischen Regimes, der USA, Ägyptens und Katars eine Einigung über die allgemeinen Bedingungen für den Abschluss eines vorübergehenden Waffenstillstandsabkommens im Austausch für die Freilassung von israelischen Gefangenen in der Hand der Hamas erzielt hätten und betonte, ich werde nicht auf die Einzelheiten dieser Vereinbarung eingehen, da die Verhandlungen über die Einzelheiten dieser Vereinbarung noch laufen. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses erklärte, dass Katar und Ägypten indirekte Gespräche mit der Hamas führen sollten, da letztlich die Hamas der Freilassung der Gefangenen zustimmen müsse und fügte hinzu, diese Arbeit wird geleistet und ich hoffe, dass wir in den kommenden Tagen einen Punkt erreichen, an dem in diesem Bereich eine endgültige Einigung erzielt wird. Auf die Frage, zu wie viel Prozent auf eine endgültige Einigung und einen vorübergehenden Waffenstillstand Hoffnung bestehe, betonte Sullivan, ich muss sagen, dass es viele Besuche und Gespräche gab, um einen vorübergehenden Waffenstillstand zu erreichen, aber ich kann das nicht vorhersagen oder einen Prozentsatz dafür nennen. Laut CNN traf am Freitag eine Delegation des zionistischen Regimes in Paris ein, um im Gegenzug für die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Gefangenen einen vorübergehenden Waffenstillstand in Gaza auszuhandeln. Bei diesen Verhandlungen, an denen auch William Burns, der Chef des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA, Central Intelligence Agency, teilnimmt, fungieren Delegationen aus Ägypten und Katar als Vermittler zwischen der Hamas und dem israelischen Regime, weil diese nicht direkt miteinander verhandeln. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 4 Grad, Mashhad minus 4 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Qurbani mit dem Titel Ey Asheran, das heißt, O ihr Verliebten.
چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایب شد در روی او ای عاشقان ای عاشقان شود بر روی و سر پویان شود چون آبم در جوی او انگر یکی بر آسمان بر قلعه مشعله بر برج و بر باروی او ای ما رویش دیده ای خوبی از او دستیده ای این شب تو زلفش دیده ای نینی و نیک موی او ای شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل، داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل.
پریدن شیرازی، پریدن شیرازی
در صورت آهوی او، من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل، سودش ندارد
های من چون بشنود دل هوی او، هوی او، هوی او چون بشنود دل هوی او.
ما رویش دیده ای خوبی از او دوست دیده ای، یک شب تو زلفش دیده
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen die Besprechung der Sure Maryj fort und bringen Ihnen als erstes die Verse 23 bis 25 dieser Sure 70.
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
Diejenigen, die in ihrem Gebet beharrlich sind und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz einräumen, dem Bettler und dem Unbemittelten. In den vorhergehenden Versen wurde auf Neigungen hingewiesen, die den Menschen allgemein anhaften, nämlich, dass sie in finanziellen Dingen Geiz und Gier hegen und in Notlagen sich beklagen und ungeduldig werden. Daraufhin heißt es nun im Vers 22, dass diejenigen, die beten, frei von diesen Neigungen geworden sind. Aber, wie aus den nachfolgenden obigen Versen hervorgeht, gilt dies nicht für alle Betenden. Es gilt für diejenigen von ihnen, die das Gebet beharrlich pflegen und dabei die Regeln und besonders die guten Sitten für das Ritualgebet einhalten. Dazu gehört auch die Regel, die täglichen fünfmaligen Gebete jeweils zum frühesten und besten Zeitpunkt und wenn möglich in der Moschee in Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen zu beten. Die wahrhaftigen Betenden halten den ständigen Kontakt mit ihrem Schöpfer aufrecht und sie denken zugleich auch an die Geschöpfe Gottes, an ihre Mitmenschen und bestimmen einen Teil aus ihrem Besitz für die Bedürftigen. Sie versäumen es nicht, den Notleidenden zu helfen. Diese Gläubigen leisten die religiösen Pflichtsteuern wie Chums und Zakat und helfen außerdem mit einem Teil ihres Vermögens den Notleidenden. Auf diese Weise bewahren sie sich vor Gier und Geiz, diesen beiden typischen schlechten Attributen von Menschen, die das Weltliche vergöttern. Musik. Wir können uns folgende Dinge einprägen. Erstens, eine bedeutende Wirkung des Ritualgebetes besteht darin, dass der Mensch sich von hässlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen hütet und sich davon befreit. Allerdings setzt diese Wirkung nur dann ein, wenn der Mensch beharrlich das Ritualgebet unter Einhaltung seiner Bedingungen pflegt. Zweitens, ein gläubiger Mensch steht sowohl mit Gott, dem Schöpfer, in ständigem Kontakt, als auch mit den Geschöpfen Gottes, vornehmlich den Menschen. Das Ritualgebet und die gottesdienstlichen Handlungen halten ihn nicht davon ab, sich um die Angelegenheiten der Gesellschaft und die Probleme der Mitmenschen zu kümmern. Drittens. Gott hat einen Teil unseres Besitzes für die Bedürftigen bestimmt. Was wir den Bedürftigen geben, steht ihnen also zu und ist ihr Recht. Daher dürfen wir ihnen nicht das Gefühl geben, wir hätten ihnen eine Gnade erwiesen und sie müssten sich dafür erkenntlich zeigen. Wir dürfen von ihnen keine Gegenleistung erwarten und ihnen unsere Wohltätigkeit vor Augen halten. Die nächsten Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 26 bis 28 der Sure 70, Sure Ma'arij.
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.
Und die den Tag des Gerichts für wahr halten. Und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind. Denn gewiss, vor der Strafe ihres Herrn befindet sich niemand in Sicherheit. Diese Verse beschreiben weitere Eigenschaften der aufrichtigen Betenden. Sie glauben an den jüngsten Tag und das jüngste Gericht. Daher geben sie in allen Angelegenheiten darauf Acht, nicht gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Sie wissen, dass es bestraft wird, sich Gottes Befehl zu widersetzen und dass keiner der Bestrafung Gottes entkommen kann und vor ihr sicher ist. Alle fürchten sich im Diesseits vor Feuer und halten sich von ihm fern. Die Gläubigen fürchten sich auf ähnliche Weise vor dem Feuer der Hölle und fürchten sich vor jedem Verhalten und jede Tat, welche unweigerlich das Inferno der Hölle nach sich ziehen. Ein aufrichtiger Betender verfällt also nicht der falschen Vorstellung, dass er mit Sicherheit Paradies, ein Wohner und vor der Hölle sicher sein werde. Er sieht sich immer der Gefahr ausgesetzt, etwas Schlechtes zu begehen, und sich von den Launen seines Egos und dem Raunen Satans verführen zu lassen. Und daher ist er darum bemüht, sich mit dem Schutzschild Gottesfurcht gegenüber jeder Abweichung und Sünde zu wappnen und sich von ihnen fernzuhalten. Folgendes liegt auf der Hand. Erstens, der Glaube an Gott muss so sehr verinnerlicht werden, dass sich der Mensch immer in Gottes Allgegenwart sieht und sich dafür fürchtet, etwas zu tun, womit Gott nicht einverstanden sein würde. Zweitens, gläubige Menschen laufen Gefahr, sich etwas auf ihre Religion einzubilden und zu denken, die Verrichtung des täglichen Gebetes und die Zahlung von Spenden würden für ihre Einkehr ins Paradies garantieren. Diese Gefahr lauert immer auf die Gläubigen. Es kommt öfters vor, dass Leute, die das Gebet pflegen, zu potenziellen Hölleninsassen werden, weil sie sich mit hässlichen, unwürdigen Taten besudelt haben. In den Versen 29 bis 35 der Sure Maarij heißt es nun weiter.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون
Und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben. Und diejenigen, die ihr Zeugnis in Aufrichtigkeit ablegen, und diejenigen, die ihr Gebet einhalten, jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Eine Gefahr, die alle Menschen, darunter auch die Gläubigen, die auf ihr Ritualgebet achten, bedroht, ist die Gefahr unguter, geschlechtlicher Beziehungen, die gemäß der Religion verboten sind. Schon eine kleine Achtlosigkeit kann genügen, dass jemand sich mit einer solchen Sünde beschmutzt. Gemäß dieser Stelle in der Sure Maarij setzt die Wahrung der Sittsamkeit und des Anstandes eines Gläubigen voraus, dass jeder nur im Rahmen der Ehe seine geschlechtlichen Bedürfnisse stillt. Alle anderen Praktiken, unter welchem Vorwand auch immer, gelten als Abweichung vom richtigen Weg. Zu den weiteren Merkmalen von aufrichtigen Betenden gehört, dass sie ein anvertrautes Gut hüten und sich an Versprechen und Vereinbarungen halten. Dieses Attribut wird auch noch an anderen Stellen im Koran betont. Jemand, der diese Voraussetzung erfüllt, ist zum Beispiel bereit, vor einem Richter zugunsten von entrechtenden Menschen Zeugnis abzulegen, ohne sich vor irgendwelchen Folgen, die sich daraus für ihn ergeben könnten, zu fürchten. Sein sozialer Einsatz und seine fruchtbare Präsenz auf den verschiedenen Schauplätzen des Lebens verleiten ihn aber nicht dazu, sein Ritualgebet hinauszuschieben und es nicht zum frühmöglichsten Zeitpunkt zu verrichten. Dieser Punkt wird durch den Vers 34 noch einmal hervorgehoben.
Thank you.
Wir sehen, erstens, Islam geht den Mittelweg. Er empfiehlt weder die Unterdrückung der Triebe, noch lässt er sie ungezügelt. Der Islam sagt, dass die Triebe auf dem korrekten Weg befriedigt und ihre Befriedigung auf die natürlichen Bedürfnisse beschränkt bleiben sollen. Zweitens, im Hinterhalt lauern immer Gefahren für den Menschen. Der gläubige Mensch muss sich stets bewusst sein, dass er der Gefahr der Launen des Ichs und der Verführungen Satans ausgesetzt ist, damit er sich nie etwas auf sich selber einbildet. Drittens, die Glaubensmerkmale bestehen nicht nur im Ritualgebet und in Wohltätigkeit, sondern auch in der Pfandtreue und der Beachtung von Versprechen und Übereinkünften auf gesellschaftlicher und familiärer Ebene. Auch das setzt der Glaube voraus.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Meysame Ebrahimi mit dem Titel Cheshon Mobastam, auf Deutsch Ich schloss meine Augen.
تنهاست خودش ولی تنهام نمیزانه دریا که چیزی نیست عجب دلی داره گریه هم میاد غمامو حل کنه از دیش میشه تو منو بغل کنه از آسمون شب خیلی پایین تره درو کفا کنم خدا پشت دره چشمامو بستم از کنارش رد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هر کاری میکنم ازم نمیگذره بسی که بین ماست از عشق بیشتره چشمامو بستم از کنارش رد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هر کاری میکنم ازم نمیگذره بسی که بین از عشق بیشتره مهربونی با دلم نمی کنه به هیچ قیمتی دلم نمی کنه یه قطره اشکمو که می درخشه باز بهونه می کنه منو ببخشه باز دلم نمی
به عشقم و که می درخش باز امونه می کنه منو به بخش باز چشمامو بستم از کنارش رد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هر کاری می کنم ازم نمی گذره حسی که بین ماست از عشق بیشتره
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin guten Empfang.
Ferdowsi von gestern bis heute.
Liebe Hörerfreunde, mit dieser neuen Sendereihe wollen wir Ihnen anlässlich der tausendjährigen Existenz des Schahnameh oder Buch der Könige, den Schöpfer dieses Meisterwerkes, nämlich Abolghasem Ferdowsi, ein wenig näher bringen. Bei unserem ersten Beitrag zu dem Thema Ferdowsi von gestern bis heute hatten wir Sie schon etwas mit dem Verfasser des Schahnameh und seiner Zeit bekannt gemacht. Dieses Mal wollen wir etwas näher auf das Leben des Dichters und die Art und Weise des Vortrages dieses großen iranischen Nationalepos eingehen. Wir hoffen, Sie finden auch heute wieder die Zeit, um zuzuhören. Die Blüte der Farsi-Literatur und Poesie nach dem Einzug des Islams in Iran begann mit der Zeit der Samaniden-Herrschaft. Die Samaniden regierten von 819 bis 1005 in Transoxanien und Khorasan. Da sie eine ursprünglich iranische Adelsfamilie waren und die persische Sprache ihnen sehr am Herzen lag, setzten sie sich für deren Erhaltung, Verbreitung und Würdigung ein. So kam es, dass in dieser Zeit eine gute Basis für Wachstum und Blüte der Farsi-Literatur und Dichtung gegeben war. Die Samaniden förderten Poeten, Schriftsteller und Übersetzer. In ihrem Staatsgebiet konnte sich das reichhaltige Gedankengut und die vielfältigen Neigungen und Talente auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet frei entfalten. Die gegenüber Kultur und Wissenschaft offenen und freundlich gesinnten Samanidenherrscher, die selber eine höhere Bildung besaßen, schufen einen geordneten Rahmen und diejenigen, die sich für Wissenschaften und Kultur engagierten, konnten unbekümmert und undogmatisch auf ideeller und logischer Basis disputieren und studieren. Aus dieser wissenschaftlich und kulturell freien Atmosphäre erhoben sich viele noch heute weltbekannte Gelehrte, wie zum Beispiel Farabi, Biruni, Ibn Sina, Rudaki und Ferdowsi. Nach Ansicht des russischen Iranistikers I. W. Oransky war es zuerst das Gebiet der Dichtung, aus dem sich die arabische Sprache gezwungenermaßen zurückziehen musste. Denn die Iraner, von den Herrschern bis zum Volk, bevorzugten die persische Sprache für den gesamten kulturellen Bereich. Zur Zeit der Samaniden sind deshalb viele Werke im Bereich der Literatur, Religion und Wissenschaft verfasst und übersetzt worden. Zu den Übersetzungen in die persische Sprache in dieser Zeit gehört zum Beispiel die Fabelsammlung Kalila und Dimna oder Pancha Tantra, Fünf Sinne oder Fünf Musen. Dieses Werk, das zuvor von der Pahlavi-Sprache ins Arabische übertragen worden war, wurde auf Anweisung des Samanidenherrschers Nasser bin Ahmad oder Nasser der Zweite 1914 bis 1943 nach Christus ins Persische übersetzt und einige Zeit später von dem Vater der Farsi-Dichtung Rudaki 859 bis 941 nach Christus in Gedichtform gebracht. Ein weiteres Werk aus der Zeit der Samaniden ist die Übersetzung der Werke von Tabari in die persische Sprache. Dieser bedeutende islamische Historiker und Gelehrte aus Iran, 839 bis 923 nach Christus, ist der Verfasser unter anderem einer Chronologie, Tarikh, und einer Koranauslegung, Tafsir. Diese beiden Werke sind heute noch eine wertvolle Quelle für die Farsi-Literatur. Die Zeit der Samaniden war also eine der bedeutendsten Abschnitte in der Geschichte der Farsi-Literatur, denn zu Beginn dieser Zeit lebte Rudaki und zu ihrem Ausgang hin Ferdowsi und Anzori, zwei Meister der Farsi-Dichtung. Auch noch viele andere Dichter aus dieser Zeit waren jeder einzelne bekannt und bedeutend und wie die historischen Dokumente belegen, waren selbst auch einige der Samanidenfürsten selber Dichter und Verfasser von literarischen Werken, wie zum Beispiel Abulfazl Balani und Shamsul Ma'ali Qabus. Viele Historiker und Literaturwissenschaftler sind der Auffassung, dass es nur wenige Epochen in der persischen Literatur gab, in der so viele große Dichter und Gelehrte gelebt haben und das in einem relativ begrenzten Gebiet. Die Aufzeichnung der Geschichte Irans und die Sammlung der nationalen Geschichten und Erzählungen der Iraner in der Farsi-Sprache ist eine Besonderheit in der Zeit der Samaniden. Die Werke, die in dieser Zeit, das heißt im 4. Jahrhundert nach der Hijra bzw. 10. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden, beinhalten in der Regel bekannte geschichtliche Ereignisse oder Geschichten der Pahlevane, die alle unter Berücksichtigung der alten Quellen der Pahlavi-Sprache oder der Quellen, die aus dieser Sprache ins Arabische übersetzt worden waren, gesammelt wurden. Das Shahnameh Abul Muayyed Balchi ist eines der literarischen Werke dieser Zeit. In ihm ist ein großer Abschnitt der Geschichte und den Geschichten der iranischen Pahlevane vor dem Islam bis zur Zeit der Araber und Muslime in Iran gewidmet worden.
Als ein weiteres Buch dieser Epoche können wir das Shahnameh Abu Mansuri nennen, das Mitte des 4. Jahrhunderts nach der Hijra gesammelt und verfasst wurde. Dieses Buch ist vom Gesichtspunkt der Echtheit der Quellen und ebenso aus der Sicht der inhaltlichen Anordnung das beste poetische Shahnameh in diesem Jahrhundert. Die Bedeutung dieses Werkes ist nicht zuletzt auf seine Verwendung zurückzuführen. Das Shahnameh Abu Mansuri wurde erstmals von dem großen Dichter der Samanidenzeit Dariri, Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Dariri, ca. 930 bis 980 nach Christus in Versform gebracht. Aber leider verstarb Dariri noch jung und vor Vollendung seines Werkes. Zum Ende des 4. Jahrhunderts nach der Hijra hat dann der große persische Dichter und Meister der Sprache Ferdowsi das Shahnameh Abu Mansuri und das unvollendete Shahnameh von Dariri für die Dichtung seines ewigen Werkes, dem Shahnameh oder Buch der Könige, gebraucht gemacht. Darüber wollen wir dann zu gegebener Zeit noch genauer berichten. Hakim Abulghasem lebte zu einer Zeit, in der der Markt der Erzählungen und historischen Geschichten in voller Blüte stand. In diesen Tagen waren die Erinnerungen an die historischen Ereignisse in der Vorzeit Irans und die mythischen Sagen unter den Menschen im Land weit verbreitet und wurden von Mund zu Mund weitergegeben, und diese schenkten den Herzen der Menschen Ruhe und Zufriedenheit. An den langen Winterabenden hatten die Geschichtenerzähler und Vortragenden Hochsaison. Bei Festen und Feiern haben die Musikanten und Sänger mit ihren Vorträgen der mythischen Geschichten die Herzen der Menschen mit Freude, Begeisterung oder Trauer erfüllt. Die Heldentaten Rostams entzündeten die Flamme der Hoffnung in den Herzen, und das Schicksal des Siavash oder des Esfandiar füllte ihre Herzen mit Trauer und Leid und ihre Augen mit Tränen. In der Geschichte Bukharas heißt es: Die Menschen in Bukhara waren im Besitz von Trauergesängen für Siavash, wie sie auch in allen Gedenken bekannt sind, und die vortragenden Sänger wurden als weinende Moranen bezeichnet. An einer weiteren Stelle der Geschichte von Bukhara heißt es: Die Leute von Bukhara besaßen für den Tod von Siavash sonderbare Weisen, und die Sänger nannten sie die Rache Siavashs. Sogar außerhalb Irans zu Beginn des Islams hat ein Araber mit Namen Nasser bin Hares die Geschichte von Rostam und Esfandiar, die er von den Leuten im Zweitstromland erfahren hatte, weitergegeben. Die Sammlung all dieser Geschichten, Mythen, Erzählungen, Elegien als gemeinsame Geschichte eines Volkes hat im Nationalepos Shahnameh von Ferdowsi ihr ewiges Schicksal gefunden. Zusätzlich zu den mündlichen überlieferten Geschichten gab es, wie schon gesagt, auch schriftlich aufgezeichnete Erzählungen und Begebenheiten und sehr viele Gebildete und Künstler, die sich die Sammlung und schriftliche Aufzeichnungen dieser zum Ziel gesetzt hatten. Als ihre Werke können zum Beispiel Yadegar Zarir, Karnameh Ardeshir Babakan und Bahram Chubin Name und andere genannt werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.